Hi, hi und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Frieden ist essbar zwischen Klimakrise, Lebenshunger und pflanzenbasierter Ernährung. Mein Name ist Natascha Weichert und ich freue mich wie ein Keks, dass du gerade zuhörst. Herzlich willkommen. Heute habe ich ein schön spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um Externalisierung. Externalisierung heißt so viel wie nach außen. Und zwar habe ich angefangen, ein Buch zu lesen. Ich muss kurz erklären, warum, wie ich darauf komme. Denn ich fand das Konzept der Externalisierung schon so, es hat mich schon so wütend gemacht, als ich noch Ernährungs- und Haushaltswissenschaften studiert habe. Da bin ich zum ersten Mal mit dem Begriff in Berührung gekommen. Eigentlich ist das ein Begriff aus der Ökonomie, also aus der Wirtschaft, wo dann Kosten, also wo es um Folgekosten geht, wenn etwas produziert wird, dann werden ganz häufig die Kosten externalisiert. Das heißt, es ist fast immer so, wenn man kann sich egal welches Beispiel rauspicken. Mir fällt jetzt als erstes zum Beispiel ein großer Ölkonzern ein. Der bohrt nach Öl, zerstört damit jede Menge Natur und der Konzern profitiert dann von den Gewinnen, also er internalisiert seine Gewinne, das heißt, er behält sie, also internalisiert heißt gegensätzlich zu externalisiert nach innen, also internalisiert, er behält seine Gewinne und externalisiert die Kosten. Und die Kosten, die entstehen, das sind die Kosten, die wir alle als Gemeinschaft tragen müssen, denn wir sind angewiesen auf ein intaktes Ökosystem, das ist unser Lebensraum, wir haben nur diesen einen Planeten. Und wenn jetzt jeder Konzern oder ja, was auch immer, ob es Öl ist, ob es die Lebensmittelproduktion ist, ob es die Automobilerzeugung ist, es ist ganz häufig so in der freien Wirtschaft oder im Kapitalismus, dass die Gewinne, die erzeugt werden, die werden internalisiert, also die bleiben beim Konzern, aber die Kosten, die Folgekosten, die all das verursacht, sei es jetzt unfruchtbarer Boden, sei es dreckige Luft, sei es zerstörte Ökosysteme, all das wird auf die Gesellschaft abgewälzt. Also man kann sagen, externalisiert heißt auch so viel wie verallgemeinert, genau. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu lesen von Harald Welzer. Ich schwurze mal gerade. Und zwar heißt das eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Alles könnte anders sein. Und schon die ersten Seiten haben mich total in ihren Bann gezogen. Und da bin ich über ein Wort gestoßen, das es so, so, so trifft. Da heißt es nämlich, wir leben in einer Externalisierungsgesellschaft. Und das fand ich so treffend, dass ich dachte, ich muss unbedingt darüber heute eine Folge machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich starte, indem ich euch ein bisschen in das Thema mitnehme und einfach die Seite 24 jetzt mal vorlese, damit ich euch da ins Boot hole. Das Unterkapitel heißt Gelebte Illusion und ich würde das jetzt einfach mal vortragen. Zitat Anfang. Das Problem ist, alles, was die unglaublichen zivilisatorischen Fortschritte möglich gemacht hat, die ich eben aufgezählt habe, basiert auf der Vorstellung, dass die Naturressourcen, aus denen wir Autos, Häuser, Nahrungsmittel, Smartphones, Kleider, Alexanderplätze und Raketen machen, unbegrenzt vorhanden sind. Diese Vorstellung ist sogar so irre, dass die meisten Ökonomen und Politiker glauben, dass die Materialmenge, die für die Verwandlung in Produkte jeder Art nötig ist, immer noch anwachsen kann. Genauso wie die Menge der Energie, die für die Umwandlung gebraucht wird. Das widerspricht, so hat es der Historiker Yuval Noah Harari formuliert, so ziemlich allem, was wir über das Universum wissen. Ja, es widerspricht, was Kinder in der Schule lernen und damit auch der allgegenwärtigen Reklame, wir lebten in einer Wissensgesellschaft. Nichts könnte falscher sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Wissen gelehrt und Unwissen praktiziert wird. Ja, in der Tag für Tag gelernt wird, wie man systematisch ignorieren kann, was man weiß. So wird in den Tagen, da ich dieses Kapitel schreibe, unter zähem Ringen ein Koalitionsvertrag, das ist ein Regierungsprogramm, verabschiedet, der ohne jede Rechenschaft gegenüber den naturalen Bedingungen unserer wirtschaftlichen Existenz auskommt. Und zwar der gegenwärtigen wie der zukünftigen. Und dabei sind es gerade die Bedingungen einer künftigen Wirtschaft, die neu entwickelt werden müssen. Denn all die großartigen Errungenschaften, auf die man zurückblicken kann, sind nur um den Preis zu haben gewesen, dass man weder auf natürliche Gegebenheiten noch auf die Lebenssituation von Menschen in anderen Teilen der Welt Rücksicht genommen hat. Ulrich Brandt und Markus Wissen haben das zutreffend als imperiale Lebensweise bezeichnet. Stefan Lessenich nennt unsere Gesellschaft die Externalisierungsgesellschaft. Wir holen alles, was wir zur Erzeugung unseres Wohlstandes brauchen, von außen und genau dorthin schaffen wir auch das meiste weg, was nach dem Gebrauch der Dinge übrig bleibt. Schrott, Abfall, Emissionen. Zitat Ende. Und genau so sieht's aus. Wir haben zugelassen, dass wir ein Wirtschaftssystem entstehen lassen über die letzten Jahrzehnte, das Ressourcen verbraucht, als gäbe es kein Morgen. Und vor allen Dingen, dass das alles auf Kosten geht, auf Kosten von Menschen, auf Kosten von Umwelt, auf Kosten von lebenden und künftigen Generationen, die Kosten, die gar nicht berechenbar sind wahrscheinlich, weil sie so von so aberwitziger, in so aberwitziger Höhe sein müssten. Und das ist ein Skandal, meiner Meinung nach. Aber genau das ist es, was wir Tag für Tag tun. Genauso wie er schreibt. Es ist so, dass wir systematisch ignorieren, was wir eigentlich wissen. Wir wissen, dass wir uns den Lebensstil nicht leisten können. Und trotzdem machen wir weiter. Wir wissen, dass das eigentlich den Preis, dass den doch jemand anders zahlen muss. Aber trotzdem genießen wir jeden einzelnen Rabattcode, jeden einzelnen Black Friday, an dem dieser Podcast hier erscheinen wird. Und ja, es ist so irrational einfach, die Welt, in der wir leben. Und genauso ist unsere Ernährung. Also unsere Ernährung hat so viele Dimensionen. Und ich weiß nicht, wie lange wir uns da noch was vormachen wollen und sagen, ja, wir brauchen einen Kohleausstieg. Natürlich brauchen wir einen Kohleausstieg. Natürlich brauchen wir, müssen Verbrennungsmotoren verboten werden. Natürlich müssen wir erneuerbaren Energien fördern und so weiter. Aber wir werden das 1,5-Grad-Ziel niemals erreichen können, wenn wir nicht eine Umstellung in der Landwirtschaft erreichen. Also es ist so, dass die Ernährung so ein hochkomplexes Thema ist auf so vielen Ebenen. Die Ernährung nimmt einfach Einfluss auf alles und ich finde das so bezeichnend. Für mich ist es einfach so logisch, dass wir es niemals hinbekommen können, unseren Planeten zu retten, solange wir noch nicht mal verstanden haben, dass wir uns selber schaden mit unserer Ernährung. Also solange es immer noch Menschen gibt, die rotes Fleisch konsumieren, obwohl sie wissen, dass es hochkarzinogen ist, also krebserregend. Leute gibt, die immer noch Alkohol trinken, obwohl sie wissen, dass es ihr Immunsystem schwächt. Leute, die rauchen, obwohl sie genau wissen, dass das eine direkte Verbindung zu Krebs hat. Solange wir so mit unserem eigenen Körper und ja, unserem Leben umgehen, solange uns das so wenig wert ist, warum sollten wir dann Wert auf einen intakten Planeten legen? Wenn wir es noch nicht mal selber schaffen, unsere eigene Gesundheit oder versuchen, das Bestmögliche für unsere eigene Gesundheit zu tun. Und das ist für mich auch, ich bin in den letzten Tagen sehr viel am Grübeln, ob ich so überhaupt argumentieren darf. Also mir geht es ja um das Thema vegane Ernährung. Und die vegane Ernährung hat ja diese 4 oder 5 Seiten, von der man kommen kann. Ich sage jetzt einfach mal Portale. Also man kann eintreten über das Gesundheitsportal, also wenn man anfangen möchte, gesund zu werden oder präventiv zu handeln und gesund bleiben zu wollen, dann gibt es keinen besseren Weg, als sich für eine pflanzenbasierte Ernährung zu entscheiden, egal was man sonst noch macht. Also da führt wirklich kein Weg an einer vollwertig pflanzenbasierten Ernährung vorbei. Und es gibt diesen Umweltportal, nenne ich es mal. Also wenn man einfach versteht, dass wir so mit den Emissionen nicht weiter haushalten können, dass wir nicht immer weiter Ressourcen nutzen können, die wir gar nicht haben, dass wir nicht die planetare Zukunft verballern sollten, dann könnte man auch so zu einer pflanzenbasierten Ernährung gelangen über das Umweltportal. Genauso aber über die Tierethik oder eben über die Gerechtigkeit. Denn letztendlich ist es so, dass wir ein Drittel aller Flächen auf dem gesamten Weltball benötigen, um Futtermittel anzubauen, Tendenz steigend. Und wir bauen so viel mehr Futtermittel als Nahrungsmittel an. Dabei könnten wir uns den Umweg über die Tiere komplett sparen, indem wir einfach die Nahrungsmittel, die wir anbauen, selber essen und selber verteilen. Und dann können wir alle satt bekommen. Nicht nur die, die heute hungern, sondern auch alle, die, also die Bevölkerung ist ja noch am Wachsen. Wir werden über einen kurzen Zeitraum sehr viel mehr Leute sein als heute noch die knapp 8 Milliarden. Genau, und diese Portale, die gibt es und für mich sind die gleichwertig. Also es ist, ich finde, es ist legitim zu sagen, mir ist der Umweltaspekt wichtiger als der tierethische Aspekt oder mir ist meine individuelle Gesundheit wichtiger als die Tierethik oder als die Gesundheit. Ich möchte mich aus dem Grund pflanzenbasiert ernähren. Letztendlich ist es ja wahrscheinlich auch egal, warum man sich pflanzenbasiert ernährt. Die Emissionen werden eingespart, die Tierleben werden eingespart. Es bleibt einfach mehr Raum für Artenvielfalt, für Biodiversität, die wir so dringend brauchen. Und letztendlich ermöglichen wir damit natürlich auch so viel und tun so viel Gutes, aus welchem Grund auch immer. Aber genau, weil jemand sagte, dass es eigentlich ein Skandal sei, mit der Umwelt zu argumentieren für eine pflanzenbasierte Ernährung, weil wenn doch denkende und fühlende Lebewesen tagtäglich so grausam von uns und so brutal und so ekelhaft einfach misshandelt, geschändet, ausgebeutet, getötet werden. Und dass das doch der einzig wahre Argumentationsweg sei für eine pflanzenbasierte Ernährung. Und ich denke, dass das überhaupt gar nicht der Fall ist. Also zum einen denke ich, dass diese vier Portale alle gleichwertig sind. Und zum anderen denke ich, solange wir mit unserem Körper so umgehen, wie wir umgehen, solange wir so ungesund leben und Zucker in uns reinstecken und Weizenmehl, wo wir wissen, dass das wirklich in direkten Zusammenhang mit Krebs, mit der Krebsentstehung hat, mit allem, dass ich denke, das ist so, als wollte ich einem Grundschulkind Stochastik beibringen, wo es noch nicht mal sicher ist im Zahlenraum bis 100 oder wo es noch nicht mal sicher ist in den Grundrechenarten. Also ich glaube, wir können den Planeten nicht pflanzenbasiert machen über den tierethischen Aspekt, wenn wir unsere eigene Gesundheit nicht achten. Weil wenn wir unsere eigene Gesundheit nicht achten, dann werden wir ja niemals anfangen, die Gesundheit anderer zu achten, beziehungsweise die Gesundheit oder Wert auf das Leben der Tiere zu legen. Also wenn wir keinen Wert auf unser eigenes Leben legen, warum sollten wir uns dann dafür einsetzen, dass andere Lebewesen unversehrt leben können? Und das sind so meine Gedankenspiele letztendlich oder gerade im Moment. Und letztendlich ist es ja wahrscheinlich ganz egal, warum man sich für eine pflanzenbasierte Ernährung entscheidet. Ich denke, es ist die Zukunft. Wir haben einfach gar keine andere Möglichkeit. Wir können das heute freiwillig machen und wir können damit das Schlimmste vielleicht noch verhindern. Und vor allen Dingen können wir es selbstbestimmt heute machen. Irgendwann, wenn die Folgen der Klimakatastrophe oder des massenhaften Artensterbens immer drastischer werden, wenn immer mehr Flüchtlinge kommen, wenn der Meeresspiegel immer höher steigt, wenn die Dürren und die Hitzeperioden immer stärker werden, sodass wirklich irgendwann Nahrungsmittel knapp werden, dann haben wir keine Wahl mehr. Dann werden wir es machen müssen und dann werden wir wahrscheinlich auch keine demokratische Regierung mehr haben, sondern eine faschistische, die das von oben diktiert. Und ich finde einfach die Perspektive, sich heute demokratisch und einfach aus rationalen Gründen freiwillig dafür zu entscheiden, sehr viel attraktiver als das, was uns droht, wenn wir es einfach ungenutzt lassen, dieses Potenzial. Und die Ernährung hat ein gigantisches Potenzial und das wird leider nach wie vor immer weiter unterschätzt, weil einfach das auch so ein emotional aufgeladenes Thema ist. Also Ernährung hat so viele Ebenen. Man kann das natürlich rational betrachten, aber Ernährung ist natürlich auch, hat auch eine große emotionale Komponente. Und dann kommt man direkt mit dem Thema Verbotskultur oder Ökodiktatur. Aber dazu wollte ich noch ein weiterlesen aus dem Buch von Harald Welzer, aus dem ich auch eben schon vorgelesen habe. Ich lese einfach mal weiter im Text. Da heißt es nämlich, Zitat Anfang, die paradoxe Lage, in der wir uns befinden und über die ich mir seit Jahren den Kopf zerbreche, sieht so aus. Wir können als Bewohnerinnen und Bewohner der Moderne auf eine vielfältig gebrochene und oft ambivalente, aber doch atemberaubende Geschichte humanen Fortschritts zurückblicken und einen zivilisatorischen Standard in Sachen Freiheit, Teilhabe, Sicherheit und Wohlstand genießen, der historisch beispiellos ist. Aber der Stoffwechsel, auf dem dieser Fortschritt beruht, ist nicht fortsetzbar im 21. Jahrhundert. Dazu ist er für das Erdsystem, das Klima, die Biosphäre, die Meere, die Menschen viel zu zerstörerisch. Darüber gibt es eine Unmenge von Studien, Büchern, Filmen. Wir haben keinen Mangel an Wissen über den Zustand der Welt, aber Mangel an Willen, diesen Zustand zu verbessern. Aus meiner Sicht gibt es eine Verantwortung, die idealistisch betrachtet für alle Mitglieder einer solchen Gesellschaft gilt. Eine Art minimalistischer, kategorischer Imperativ. Du musst helfen, diesen zivilisatorischen Standard zu bewahren. Es ist klar, dass mit zivilisatorischem Standard nicht der materielle Überfluss gemeint ist, sondern die immateriellen Güter, Freiheit, Sicherheit, Recht, Institutionen der Bildung, Gesundheit, Versorgung. Wenn wir das alles erhalten und, weil die Welt sich verändert, modernisieren wollen, dann müssen wir unseren materiellen Stoffumsatz verändern. Man könnte in Abwandlung eines berühmten literarischen Zitates auch sagen, wir müssen alles verändern, damit vieles bleiben kann, wie es ist. Eines der größten Probleme beim Suchen nach einem Ausweg aus dieser paradoxen Lage besteht darin, dass die wenigsten Menschen sie als paradox empfinden. Denn die komfortablen Lebensverhältnisse haben sich so sehr in uns eingelebt, dass sie gar keine Voraussetzungen zu haben scheinen. Als ich etwa bei einer Führung durch ein Hightech-Unternehmen, das ganz vorn in der Robotik ist, den Geschäftsführer fragte, wo denn die Rohstoffe für seine Geräte herkamen, schaute er mich irritiert an und antwortete, die werden hier angeliefert. Solches bewusstes Unwissen ist unter den gesellschaftlichen Eliten, also den sogenannten Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Bildung weit verbreitet. Die allermeisten bevorzugen den Aberglauben, dass alles irgendwie schon so weitergehen wird, wenn man nur regelmäßig Glaubenssätze, ohne Wachstum ist alles nichts, wiederholt, Rituale befolgt, wir haben hochkarätige Speaker eingeladen und bloß über Gründe spricht. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Zitat Ende. Genau, soweit aus dem Buch von Harald Welzer. So kann es nicht weitergehen. Und ich habe eben schon anklingen lassen, manchmal ist es sinnvoll, dass, oder beziehungsweise es wird gar nicht anders gehen, es kann nicht nur von unten gehen. Und trotzdem ist es aber total wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet. Aber mir ist klar, dass das natürlich nur der Anfang sein kann. Jeder muss seine eigenen Hausaufgaben machen und irgendwann muss dann natürlich die demokratische Regierung auf den Zug aufspringen und muss erkennen, dass die Gesellschaft das möchte. Und dann müssen Gesetzesgrundlagen her, dann müssen Verbote her, auch wenn ich das Wort nicht mag, weil dann spricht man wirklich sofort ganz schnell von einer Verbotskultur oder Ökodiktatur. Aber letztendlich ist es so, dass es die Verbote sind, die Freiheit ermöglichen. Denn wir haben das in ganz, ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen auch, dass wir die Lebensqualität weniger eventuell einschränken, aber dafür die Lebensqualität für alle gigantisch ist. Wenn ich leider meine ganzen Waffen bei der Shoppingtour zu Hause lassen muss und Scherz und sie in der Fußgängerzone nicht tragen darf, dann ist das für mich vielleicht eine Einschränkung der Lebensqualität, aber für alle anderen natürlich ein Riesengewinn. Okay, das ist vielleicht nicht das optimale Beispiel, aber wenn wir checken, dass der Konsum tierischer Produkte zum Beispiel für wenige Minuten Genuss vielleicht eine Erhöhung der Lebensqualität darstellt, aber merken, dass dadurch unser aller Lebensgrundlage zerstört wird, dann ist es doch sinnvoller, ich suche mir pflanzenbasierte Alternativen und die gibt es zuhauf und die sind verdammt lecker. Und dann denkt doch keiner in 2 Wochen, denkt doch keiner mehr an das Stück Fleisch, sondern dann hat man sich daran gewöhnt, dass man das halt früher so gemacht hat. Genauso wie man früher meterweise Bücher an der Haustür verkauft bekommen hat oder noch weiter früher, wie, weiß ich nicht, Guillotinen gebaut wurden oder alles mit der Kutsche transportiert wurde. Das ist einfach Fortschritt und den Fortschritt, den da dürfen wir einfach bereit sein, den zu gehen. Und letztendlich müssen wir den Schritt nach vorne gehen, wenn wir nicht untergehen wollen. Und ja, genau. Das war so das, was ich heute sagen wollte, was mir auf der Seele gebrannt hat. Und genau, da ist es auch ganz egal, wie man für eine pflanzenbasierte Ernährung argumentiert, ob philosophisch oder naturwissenschaftlich, ob rational, ob emotional, ob kollektiv oder individuell. Wichtig ist einfach nur, dass wir den Schritt gehen. Und ohne eine Transformation in der Landwirtschaft, wie gesagt, wird es unter gar keinen Umständen gehen. Und ich hoffe, dass unsere Gesellschaft ganz bald aufwacht, dass unsere Regierung ganz bald aufwacht, dass dass auch vor allen Dingen die Wissenschaft ganz bald lauter kommuniziert. Wir müssen einfach so laut werden und dürfen uns nicht mehr unterbuttern lassen, denn ganz ehrlich, unsere Zukunft hängt davon ab. Also wir sind so überprivilegiert, dass wir von unserer Zukunft sprechen, wobei natürlich auch hier der Klimawandel längst Alltag geworden ist. Aber wir, ja, wenn wir in Bangladesch oder sonst wo wohnen würden, dann müssten wir tatsächlich von Gegenwart sprechen. Und es ist schon krass. Letztendlich geht's nur gemeinsam und es wird einfach Zeit, die Viecher in Ruhe zu lassen, wie das Hagenräther immer so schön sagt. Einfach die Viecher in Ruhe lassen und dann würden sich ganz viele Probleme von alleine erledigen. Das Zitat zum Schluss kommt natürlich auch von Harald Welzer. Die Welt ist zum Verändern, nicht zum Ertragen da. Und genau das wünsche ich uns, dass wir beginnen, die Welt zu verändern, denn es kann so großartig werden. Wir können eine Utopie Wirklichkeit werden lassen und wir müssen nicht den Status quo ertragen. Das ist wirklich das Allerletzte, was wir machen müssen. Wir dürfen eine Vision entwickeln, wie wir leben möchten und dürfen losgehen dafür, dass es Realität werden wird. Und zwar möchte ich das noch erleben. Also los, go! Ich wünsche dir Frieden. Danke fürs Zuhören. Deine Natascha.